Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Donnerstag, den 17. September. Heute mit den folgenden Themen. Die Lage im griechischen Flüchtlingslager Moria bleibt prekär. Schweizer Städte wollen Flüchtende aus Lesbos aufnehmen, doch der Bundesrat stellt sich quer.
Wenn wir genau hinschauen, leben wir heute eigentlich in einer rechten Utopie von vor 10 bis 15 Jahren. Und das können wir nicht akzeptieren. Wir können nicht akzeptieren, dass die Menschen an den Außengrenzen in Europa so behandelt werden. Wir müssen dafür kämpfen, dass sich was ändert.
Dann, die Schweiz muss sich in der UNO stark machen für ein Abkommen gegen Plastikverschmutzung. Das fordern Umweltorganisationen.
Wir wünschen uns von der Schweiz, dass sie jetzt, wo die Positionierung festgelegt wird hinsichtlich der nächsten UNO-Umweltversammlung, dass sie sich für ein solches rechtlich verbindliches Plastikabkommen einsetzt.
Und bei den Frauen dabei oder nicht? Die Leichtathletin Caster Semenya musste letzte Woche am Schweizer Bundesgericht eine Niederlage einstecken.
Die Frau wurde so geboren, sie ist nicht gedopt, sie hat nichts Unrechtes gemacht und wird jetzt ausgeschlossen vom Sport, von ihrem Beruf, aufgrund der Tatsache, wie sie halt geboren wurde.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Katrin Hiss.
Kein Zibbelermerit, aber eine Zibbelerwoche. Das kündigte heute der Gemeinderat an. Vom 16. bis zum 22. November sollen Marktfahrende ihre Zwiebeln auf der Münsterplattform verkaufen können. Damit will die Stadt einerseits den Verkäuferinnen unter die Arme greifen, sieht andererseits aber auch eine Chance für Restaurants und Gewerbebetriebe. Der Kanton Bern will sein Drive-in-Testzentrum wieder eröffnen. Im Frühling konnten sich Menschen mit Verdacht auf eine Corona-Ansteckung auf dem Gelände der BEA Expo testen lassen. Da die Zahl der Ansteckungen im Kanton wieder steige, wolle man das Testzentrum wieder in Betrieb nehmen, so die Gesundheitsdirektion. Laut Medienmitteilung hat der Regierungsrat bereits einen Kredit von 800.000 Franken bewilligt. Rechtsextreme bei der deutschen Polizei. Gestern informierte der Innenminister von Nordrhein-Westfalen über die Suspendierung von 29 BeamtInnen. Sie sollen in Chatgruppen rechtsextreme Inhalte geteilt haben. Laut der deutschen Tageszeitung Taz wurden Wohnungen und Polizeidienststellen in mehreren Städten durchsucht. Sowohl der Polizeipräsident als auch Vertreter der Polizeigewerkschaft reagierten mit Entsetzen. Die Affäre müsse nun bis ins kleinste Detail aufgearbeitet werden. Wie die deutsche Zeitung Die Zeit berichtet, seien die Vorkommnisse in Nordrhein-Westfalen kein Einzelfall. Vor 2 Jahren wurde in Frankfurt am Main ein riesiges rechtsextremes Netzwerk bei der Polizei enttarnt. Ähnliche Vorfälle gab es auch in Bayern und Baden-Württemberg. In Österreich stoppte die Polizei einen Kühlanhänger, in welchem knapp 40 Flüchtende eingesperrt waren. Laut der Zeitung Der Standard hätten sie gut 7.000 Euro für die Fahrt bezahlt und berichteten von Todesangst und Sauerstoffmangel. Der Fahrer des Transporters wurde festgenommen. Eine Krankenschwester erhob gestern an einer Medienkonferenz schwere Vorwürfe gegen ein Geflüchtetencamp im US-Bundesstaat Georgia. Migrantinnen sollen dort gegen ihren Willen zwangssterilisiert worden sein. Außerdem fehlten Corona-Tests und Schutzausrüstung. Die ehemalige Angestellte erklärte, sie habe sich bereits mehrmals bei ihrem Vorgesetzten über die Verhältnisse beschwert, ohne Erfolg. Fast alle Frauen, die zum Arzt gehen, werden zwangssterilisiert, so die Krankenschwester. Bei mindestens 20 Frauen sei die Gebärmutter ohne Einwilligung entfernt worden. Der Fall geht nun an die Politik. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses kündigte Untersuchungen an. Im Südosten der USA wütet zurzeit der Wirbelsturm Sally. Mehr als 500.000 Menschen habe keinen Strom mehr, so die englische Zeitung The Guardian. Dutzende mussten wegen schwerer Überschwemmungen mit dem Hubschrauber gerettet werden. Gleichzeitig toben an der Westküste weiterhin großflächige Waldbrände, bei denen bereits 35 Menschen ums Leben kamen. Und noch zum Wetter. Der Spätsommer zeigt sich von seiner besten Seite. Heute und morgen scheint die Sonne den ganzen Tag bei Temperaturen bis zu 26 Grad. Am Samstag ziehen dann vermehrt Wolken auf. Es bleibt jedoch angenehm warm mit 25 Grad. Ab Sonntag steigt das Regenrisiko. Die Tageshöchstwerte liegen dann noch bei rund 22 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Misere auf Lesbos hält an. Vor einer Woche ist das Flüchtlingscamp Moria auf Lesbos niedergebrannt. Rund 13.000 Menschen haben ihre Unterkunft verloren. Wir haben im Rabe Info darüber berichtet. Nun unternehmen einzelne europäische Länder zaghafte Versuche, einige der Geflüchteten aufzunehmen. Während der Schweizer Bundesrat zurückhaltend auf die humanitäre Krise reagiert, zeigen sich Schweizer Städte offen solidarisch und wollen Geflüchtete aus Moria direkt aufnehmen. Ohne das Einverständnis des Bundes ist das aber nicht möglich. Sarah Heinzmann hat sich zur aktuellen Lage umgehört.
Die katastrophale Lage im Flüchtlingscamp Moria sorgte schon lange für Schlagzeilen. Das Lager war stark überbelegt, Flüchtende wurden regelmäßig von Rechtsextremen bedroht und die Hygienesituation war absolut unhaltbar. Nun ist das Camp letzte Woche ausgebrannt. 13.000 Menschen haben ihre Unterkunft verloren und sind ihrem Schicksal überlassen. Fabian Bracher, Projektkoordinator der Nichtregierungsorganisation OHF und Mitinitiant von Evakuieren Jetzt.
Die Lage hat sich in den Tagen nach dem Brand nochmals dramatisch verändert. Die Menschen leben weiterhin auf der Straße rund um die Brandruine Moria. Derweil wird ein neues Camp gebaut durch die griechische Regierung direkt hinter einer Schießanlage, wo die Menschen jetzt untergebracht werden sollen. Die Geflüchteten haben aber Angst, in das Camp zu gehen, weil sie nachher eingeschlossen sein werden in diesem Camp. Sie werden das Camp nicht verlassen dürfen und sie haben deshalb Angst, überhaupt dahin hineinzugehen. Sowieso, es hat noch viel zu wenig Platz in diesem Camp. Die Menschen leben weiterhin auf der Straße, trinken dort zum Teil auch das Abwasser, weil sie sonst nichts haben. Versuchen sich Essen zu suchen in den Müllcontainern etc. Und auch etwas, das mich sehr schockiert, ist, dass die Polizei weiterhin oft die Zugangswege für humanitäre Akteure blockiert, damit die gar nicht erst zu den Leuten kommen können.
Eine vollständige Umverteilung der MigrantInnen in Griechenland auf die EU-Staaten ist nicht geplant. Einzelne europäische Staaten haben aber angekündigt, einige Geflüchtete aufzunehmen. Die deutsche Regierung will 1.500 Flüchtende aufnehmen. Die Schweiz hat sich bereit erklärt, 20 Kinder und Jugendliche aus Moria aufzunehmen. Laut Fabian Bracher ist das Symbolpolitik, die gefährliche Auswirkungen haben kann.
Ich empfinde es als eine Schande, dass Europa und die Schweiz hier nicht mehr tut. Die Schweiz zelebriert seit Jahren die humanitäre Tradition und sagt, dass wir immer auch bereit sind, um zu helfen. Aber jetzt in dieser Situation erfolgt überhaupt keine Reaktion. Ich zähle auch die 20 unbegleiteten Minderjährigen eigentlich nicht als Reaktion oder humanitäre Hilfe der Schweiz, weil es ist schlussendlich eine reine Symbolpolitik, die hier betrieben wird von unserer Regierung. Und zusätzlich muss ich auch sagen, sich jetzt nur zur Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen zu stellen und da auch Kontingente zu schaffen, ist auch gefährlich. Und zwar deshalb, weil es immer wieder auch Geschichten gibt, wie Familien ihre Kinder alleine losschicken, weil sie wissen, dass die dann mehr Chancen haben. Und wenn man weiter immer auf diese Gruppe fokussiert, löst das schlussendlich auch aus, dass es mehr unbegleitete Minderjährige auf der Flucht gibt, die eigentlich mit der Familie reisen können.
Während es auf nationaler Ebene an politischem Willen fehlt, solidarisieren sich verschiedene Schweizer Städte mit den Flüchtenden auf Lesbos. Schon im Juni haben die 8 größten Schweizer Städte appelliert, Flüchtende aus Moria aufzunehmen. Letzte Woche hat sich die Berner Stadtregierung bereit erklärt, 20 Personen aufzunehmen. Diese Woche meinte der Berner Stadtpräsident Alec von Grafenried in der Republik, dass man auch mehr aufnehmen könnte. Mehr aufzunehmen fordert auch Simone Machado, Stadträtin von der Grünalternativen Partei, in einer Motion.
Wir fordern, dass Bern 500 Geflüchtete aufnimmt, und zwar sofort, dass sie eben aus diesem Moria wegkommen.
Schließlich gäbe es in der Stadt Bern genügend leerstehende Hotels und Gruppenunterkünfte, so Machado. Das Problem liegt also anderswo.
Ja, in der jetzigen Rechtsordnung ist es so, dass der Bund entscheidet, wie viele Geflüchtete die Schweiz aufnehmen und weist sie dann den Kantonen zu. Also die Städte haben keine Kompetenz, Geflüchtete zu holen, leider. Also eine Stadt, die solidarisch sein will, das in der jetzigen Rechtsordnung und Praxis nicht realisieren.
Der Berner Stadtpräsident Alec von Grafenried hofft, dass das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD die Signale der Städte anerkenne. Es soll Flüchtende auf diejenigen Gemeinden verteilen, die diese aufnehmen wollen. Auch Fabian Bracher von der NGO Evakuieren Jetzt kritisiert das EJPD. Er betont, bei der Aufnahme durch die Städte gäbe es kein rechtliches Problem, sondern vor allem mangelnder politischer Wille.
Es ist eine clevere Verdrehung der Tatsachen, die hier das EJPD meines Erachtens macht. Wir haben ein juristisches Argumentarium zusammengestellt, wo eigentlich ganz klar steht, dass es Möglichkeiten gäbe für die direkte Aufnahme der Städte. Das Problem ist nur, sie können das nicht machen ohne Zustimmung des Bundes. Das heißt, die gesetzliche Grundlage existiert eigentlich, aber es wird nicht freigegeben vom Bund, von unserem Bundesrat und spezifisch von der Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Außerdem ist es auch so, dass der Bundesrat eigentlich seit 1,5 Jahren den Auftrag hat, die gesetzliche Grundlage zu erarbeiten, dass auch die Zivilgesellschaft direkt Geflüchtete aufnehmen könnte. Das wird aber seit Monaten und Jahren einfach vor sich hergeschoben, ohne dass das erarbeitet wird und blockiert somit eigentlich die Solidarität in der Gesellschaft. Wir haben massenhaft Zuschriften bekommen über die Kampagne Evakuieren Jetzt von Menschen, die gerne Platz zur Verfügung gestellt hätten. Und diese Solidarität in der Gesellschaft wird eigentlich blockiert dadurch, dass der Bundesrat hier weiter blockiert.
Die Schlagzeilen dominiert momentan das Camp Moria auf Lesbos. Dabei sei Lesbos nicht die einzige Katastrophe, die sich seit Jahren angebahnt hat. Momentan drohe an einigen Hotspots der europäischen Außengrenze ein humanitäres Desaster, auch wegen Corona.
Es gibt 2 bestätigte Fälle im Camp auf Samos und ein weiterer bestätigter Fall auf der Insel Leros. 2 weitere sogenannte Hotspot-Inseln in der griechischen Ägäis. Da ist die Situation überhaupt nicht besser und ich kann mir auch vorstellen, dass da jetzt dasselbe passiert, wie das, was wir in Moria und in Lesbos gesehen haben. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir nicht zu stark uns darauf versteifen, jetzt nur nach Moria zu schauen, weil es ganz bestimmt nicht die einzige Baustelle ist, an der man arbeiten muss, um die europäische Migrationspolitik in eine humanere Politik zu wandeln.
Fabian Bracher ist Mitinitiant der Organisation Evakuieren Jetzt. Mehr Infos gibt's im Netz unter evakuieren-jetzt.ch oder bei uns auf info.rabe.ch.
Rabe Info.
Gleich geht es hier um Plastik, um unerwünschten Plastik in Meer, Seen und Flüssen. Den Plastik im Namen trägt er hier. Dabei ist er aber keinesfalls unerwünscht. Plastik Bertrand, ça plaît pour moi.
Bam bam, mon chasse place, j'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant en mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, 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 moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quel panard, quelle vibration de s'envoyer sur paillasse. The king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, 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 moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. Today, que le ciel me tombera sur la tête.
l'alcool me manquera. Ça plane pour moi. Allez hop, ma nana s'est tirée, s'est barrée, enfin c'est marre à tout casser, l'évier, le bar me laissant seul comme un grand le pied dans le plat. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi, 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 moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi.
Rabe Info.
Plastik in den Weltmeeren, Seen und Flüssen, Plastik in den Bergen, Wäldern und Wiesen. Es gibt kaum mehr Orte auf der Welt, die nicht von Mikroplastik verunreinigt sind. Gleichzeitig tut sich die internationale Gemeinschaft immer noch sehr schwer, ein rechtsverbindliches Abkommen gegen die Plastikverschmutzung zu verabschieden. Deshalb fordern 11 Umweltorganisationen in einem Appell ans Schweizer Parlament, dass die Schweiz eine Führungsrolle übernimmt bei der Umsetzung eines umfassenden internationalen Plastikabkommens. Die Zeit zu handeln sei jetzt, weil die nächste Umweltgeneralversammlung der Vereinten Nationen UNO stehe kurz bevor. Unter den 11 Organisationen ist auch die Meeresschutzorganisation Ocean Care. Wilmaral sprach mit Fabienne McLellan, Co-Leiterin internationale Zusammenarbeit.
Fabienne McLellan, das Ausmaß des Plastikmüllproblems ist schon länger bekannt. Verschiedene Studien zeigen inzwischen die ungeheuren Ausmaße der Verunreinigungen von Wasser, von Böden durch Mikroplastik. Auch zur Schweiz gibt es solche Studien. Wie gravierend ist das Problem hierzulande?
Also das ist tatsächlich so, dass dieser Plastikfußabdruck an jedem Ort unseres Planeten zu finden ist. Und zwar von Nordpol bis zum Südpol, von der Arktis zur Antarktis bis hin in die tiefste Stelle unserer Weltmeere. Und in der Schweiz hat jetzt eben auch ein kürzlicher Bericht gezeigt, dass rund 14.000 Tonnen Plastik in unseren Böden und Gewässern landen. Also das Problem ist auch hierzulande gravierend.
Sie haben es angesprochen, es ist nicht nur in der Schweiz gravierend, sondern weltweit. Deshalb fordert ja Ocean Care nun gemeinsam mit 10 weiteren Organisationen in einem Appell ans Parlament, dass sich die Schweiz stark macht für ein neues internationales Abkommen gegen Plastikmüll. Sie verlangen, dass die Schweiz die Führung übernimmt im Vorfeld der UNO-Umweltversammlung vom nächsten Februar 2021. Was konkret verlangen Sie von der Schweiz?
Ja, wir wünschen uns, dass sie hier eine sehr proaktive Rolle einnimmt und sie ist auch sehr einzigartig positioniert. Aufgrund der Expertise und der Erfahrung in der multilateralen Zusammenarbeit. Wir konnten beispielsweise an der vergangenen Umweltversammlung 2019 beobachten, dass gewisse eine Anzahl von Mitgliedstaaten, die eine sehr nationalistische Agenda verfolgen, Prozesse sabotieren, verlangsamen. Allen voran war das damals die USA, die aufgrund einer sehr starken Plastiklobby eben auch wirklich progressive Schritte verhindert hat. Und wir wünschen uns von der Schweiz, dass sie jetzt, wo die Positionierung festgelegt wird hinsichtlich der nächsten UNO-Umweltversammlung, sich für ein solches rechtlich verbindliches Plastikabkommen einsetzt.
Es gibt ja international schon einzelne Abkommen zur Verminderung von Plastikmüll. Vor eineinhalb Jahren haben die G20-Staaten ein Abkommen bezüglich Plastikmüll in den Meeren beschlossen. Im Abkommen sind Maßnahmen vorgesehen, allerdings auf freiwilliger Basis, was wiederum die Umweltverbände kritisierten. Und auch in der UNO wurde ja letztes Jahr ein neues Abkommen beschlossen für strengere Regeln für den Export von Plastikmüll. Also, dass nicht die Industrienationen weiterhin Kunststoffe exportieren, die kaum oder nicht rezyklierbar sind, in die Entwicklungsländer. Wie verbindlich ist denn dieses UNO-Abkommen?
Ja, Sie sprechen da auf die Basler Konvention an, die ihre verbindlichen Regelungen verbessert hat, was wir sehr begrüßen. Aber wenn man diese ganze Landkarte anschaut bezüglich dieser Gouvernance zu Plastik, sehen wir ein sehr fragmentiertes Bild. Es hat unterschiedliche Abkommen, wo Plastik aufgenommen wird, aber es ist eben so, dass der Ansatz nicht umfassend ist. Es gibt kein Abkommen, das den ganzen Lebenszyklus von Plastik im Fokus hat. Und das ist genau dieses Manko, dass wir eben wirklich diesen ganzen Lebenszyklus von der Öl- und Gasexploration für den Rohstoff, von Rohöl für Plastik eben anschauen, bis hin zum Abfallmanagement.
Gibt es denn schon irgendwelche Ansätze, Vorbereitungen, Diskussionen innerhalb der UNO bezüglich eines solchen Abkommens, das eben den ganzen Lebenszyklus von Plastik umfassen könnte?
Ja, diese Diskussionen finden bereits statt innerhalb der UNEA. UNEA ist das höchste Verwaltungsgremium des UNO-Umweltprogramms und wir haben eben jetzt diese Möglichkeit für die nächste UNO-Umweltversammlung einen besseren Boden zu bereiten, damit man ein Mandat festlegen kann für eine Verhandlung eines solchen Plastikabkommens. Man muss sich in Erinnerung rufen, das ist ein sehr langfristiger Prozess und wir dürfen hier einfach nicht noch mehr Zeit verlieren, indem man sich ziert, indem man nicht bereits ab 2021 diese Verhandlungen für ein solches Abkommen eben beginnt.
Fabienne McLellan ist Co-Leiterin internationale Zusammenarbeit bei der Meeresschutzorganisation Ocean Care.
Rebe Info.
Mehrfach Gold, sowohl an Olympischen Spielen als auch an Weltmeisterschaften. Die südafrikanische Mittelstreckenläuferin Caster Semenya hat eine äußerst erfolgreiche Karriere. Seit ihrem Debüt 2009 läuft sie sowohl auf 800 Meter als auch auf 1500 Meter allen anderen Athletinnen davon. Doch ihre Siege sind umstritten, denn Caster Semenya ist hyperandrogen. Das heißt, dass ihr Körper überdurchschnittlich viel Testosteron produziert. Im vergangenen Jahr entschied der Internationale Sportgerichtshof, dass die Athletin ihre Testosteronproduktion mit Medikamenten drosseln müsse. Ansonsten dürfe sie nicht mehr bei den Frauen starten. Letzte Woche bestätigte das Schweizer Bundesgericht das Urteil. Marianne Meyer forscht am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung. Ihr Schwerpunkt ist unter anderem Sport und Gender. Katrin Hiss hat sie nach ihrer Meinung zum Urteil befragt.
Ja, ich habe das Urteil mit Bedauern zur Kenntnis genommen, weil es konkret eine Person dazu zwingt, Medikamente zu nehmen, um bei einem Wettkampf mitmachen zu dürfen, also testosteronsenkende Medikamente. Und bis heute sind eigentlich die Nebenwirkungen dieser Interventionen überhaupt nicht erforscht. Was bei Caster Semenya eben noch hinzuzufügen ist, also die Frau wurde so geboren, sie ist nicht gedopt, sie hat nichts Unrechtes gemacht, sie hat sich einfach von wegen ethischen Grundprinzipien sehr fair verhalten und wird jetzt ausgeschlossen vom Sport, von ihrem Beruf aufgrund der Tatsache, wie sie halt geboren wurde.
Das Bundesgericht begründet aber sein Urteil unter anderem mit der Fairness gegenüber anderen Sportlerinnen, also mit den Dutzenden Frauen, die als Konkurrentinnen von Caster Semenya antreten. Sie hätten kaum Chancen auf Gold, solange halt sogenannte hyperandrogene Frauen mitliefen, also Frauen, deren Körper überdurchschnittlich viel Testosteron produziert. Die Rechte aller anderen Frauen gäbe es aber zu schützen, deswegen nun dieses Urteil. Was sagen Sie dazu?
Also ich denke, ein Grundrecht ist ja die Tatsache, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und das lässt sich nicht mit Mehrheit oder Minderheit begründen. Und es darf ja dann nicht eigentlich Unrecht gesprochen werden, nur damit eine Mehrheit, also es geschieht ja dann so wie neues Unrecht. Und ich denke, in Bezug auf Chancengleichheit im Sport müssen wir das wirklich als Mythos entlarven, weil solange Menschen gegen Menschen antreten, gibt es immer Ungerechtigkeiten. Jemand ist größer, jemand hat schon als Kind optimale Trainingsbedingungen gehabt. Und am Ende vom Tag gibt es dann halt Ungerechtigkeiten auch am Start. Und je nach Sportart ist es mehr oder weniger.
Ein Beispiel, das hier immer wieder erwähnt wird, ist Usain Bolt, der anscheinend den perfekten Körper hat für seine Disziplin, für die 100 und für die 200 Meter, also für den kurzen Sprint. Nun könnte man aber sagen, Caster Semenya könnte ja den Regeln entsprechend ihrem Testosteronhaushalt drosseln mit Medikamenten. Im Gegensatz zu Usain Bolt, der kann seinen Körper nicht ändern.
Genau, das sind so Vergleiche in Bezug auf die Chancengleichheit. Also auch größere Füße im Schwimmen oder solche Aspekte, die bleiben dann einfach und bringen Vorteile. Und in Bezug auf das Geschlecht ist es halt was in einem sehr eng gefassten, eigentlich binären System, wo einfach nur männlich sein und weiblich sein ist das Natürliche und alles dazwischen ist keine so wie Variation, sondern es ist krank, es wird pathologisiert und es passt dann nirgends rein. Und hingegen eben größer sein oder kräftiger sein oder größere Füße haben, wird dann so wie als natürliche Differenz zwischen den Menschen empfunden, und in Bezug auf die Geschlechtsmerkmale werden solche natürlichen Differenzen dann nicht mehr akzeptiert.
Grundsätzlich sind Sie aber für die Aufrechterhaltung der zweigeschlechtlich geführten Wettkämpfe im Sport. Also sollen weiterhin Frauen und Männer getrennt werden und sollen die Athletinnen und Athleten in nur genau diese zwei Kategorien getrennt werden?
Also ich denke, idealerweise müsste das wie aufgebrochen werden, dass es wie durchlässiger würde. Ich meine, Kategorien könnten auch anhand des Testosteronwerts gemacht werden, oder es könnte eine Art Handicap geben, wie beim Skispringen mit dem Rückenwind oder mit einfach so, auch bei den Paralympics werden gewisse Vorteile, gewisse Nachteile von Athletinnen und Athleten so wie korrigiert, dass es so wie möglichst wie fair ist, aber dafür müsste man genau wissen, was klar zu Vorteilen führt kann und in welchem Bereich, damit das so gemacht werden könnte. Und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse fehlen eigentlich nach wie vor. Was noch dazu kommt, bei den Männern wird der Testosteronwert ja nicht gemessen. Also diese Messung gilt nur für Frauen und nur für Frauen, die offensichtlich wie männlich wie wirken. Und bei den Männern könnte es ja auch große Unterschiede geben.
Sehen Sie denn auch hinter diesen ganzen Diskussionen eigentlich einen größeren politischen Diskurs, wo es um die Frage geht, wie man Geschlechter definieren soll?
Also ich denke, genau an dieser Debatte spalten sich eigentlich so wie die Geister, eben wie eine Frau auszusehen hat, auch wenn sie Sport treibt, eben dass sie geschminkt und mit lackierten Fingernägeln auch jetzt vor allem in der Leichtathletik starten soll. Das hat auch einen ökonomischen Hintergrund, dass natürlich die Sportartikelmarken das auch promoten wollen. Mit Einschaltquoten hat das zu tun, dass die Frau so als graziles Wesen, als Gazelle, so all diese Metaphern eigentlich gezeigt werden. Und wenn dann Caster Semenya auftritt, die ja im Adidas-Outfit der Männer antritt, stört dieses Bild natürlich auch dieser Zweigeschlechtlichkeit. Sie lässt sich schlecht vermarkten, auch als Frau. Und dass eben auch Sportartikelhersteller Angst haben, dass wenn diese Frauen, und sie sagen zum Teil Frauen in Anführungs- und Schlusszeichen, wenn es mehr davon gibt, dass sie dann ihre ganze Frauenkollektion gar nicht mehr zeigen und präsentieren können auf dem Podest, wenn dann die Plätze 1-3 auf dem Podest von hyperandrogenen Athletinnen besetzt sind. Also das hat auch so eine eigentlich ökonomische oder marketingtechnische Komponente. Und auch, wenn man eben sieht, in welchen Kategorien gedacht wird, als Caster Semenya vor 3 Jahren ihre Partnerin geheiratet hat in Südafrika, gab es eben auch Kommentare im Sinn von, ja, jetzt liefert sie selber den Beweis, dass sie eben ein Mann ist, also nur weil sie eine Frau geheiratet hat. Und ich denke, diese größeren Diskurse widerspiegeln dann eigentlich die wirkliche Debatte, also wo der so dieser Nerv, der getroffen wird in Bezug auf Geschlecht, diese Uneindeutigkeit und dieses Bedürfnis, auch diese Kategorien so richtig aufrechtzuerhalten und eben auch die ökonomischen und auch eigentlich politischen Interessen, die dahinterstehen.
Das sagt Marianne Meyer. Sie forscht am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung in Bern. Wir haben eine stark gekürzte Fassung des Gesprächs gehört. Wer mehr wissen möchte zu Geschlechtervarianten im Sport, findet alles bei uns auf info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe Info-Sendung vom Donnerstag, den 17. September. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Sarah Heinzmann, Katrin Hiss und Wilmar All. Am Mikrofon verabschiedet sich Frau Feuz. Habt einen schönen Tag. Habt Sorge. Bleibt gesund. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.